Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Seit 5 Jahren werde ich jetzt 3-mal die Woche hier behandelt. Immer 4¼ Stunden ungefähr, sodass man einen Gesamtzeitaufwand von 5 Stunden gut rechnen kann. Das ist viel. Also man muss da schon einiges im Leben umstellen, wenn das so kommt, ne? So, man muss dann halt irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen unter das alte Leben und muss sagen, wie organisiere ich mich neu? Und wenn man eine Familie hat, wo alles funktioniert, das Umfeld dann auch mitmacht, dann kriegt man das auch hin. Mein Name ist Joachim Schlender, ich bin 60 Jahre alt und seit 5 Jahren an der Dialyse.
Die Nieren sind das Klärwerk des Körpers. Sie filtern Abfallstoffe wie Harnstoff aus dem Blut, aber auch Medikamente, Schadstoffe und Gifte und leiten alles mit dem Urin aus dem Körper aus. Sind die Nieren geschwächt, sammeln sich diese Stoffe im Blut an und auch chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes, auch akute Entzündungen können die Nierenfunktion sogar so weit beeinträchtigen, dass Hilfe von außen notwendig wird, weil der Körper sonst von innen vergiftet. Dann muss das Blut mit technischer Hilfe außerhalb des Körpers gereinigt werden. Mit einer Dialyse, auch Blutwäsche genannt. Das schützt die Organe, kann aber die physiologische Funktion der Nieren vor allem langfristig nicht ersetzen. Wenn sich die Nierenfunktion also nicht wiederherstellen lässt, wird irgendwann eine Transplantation nötig. Was man tun kann, damit es möglichst gar nicht erst zu einer Dialyse kommt, wie das Leben mit Dialyse aussieht und wie sich mit den Begleiterscheinungen umgehen lässt, darüber wollen wir heute reden. Dialyse, Behandlung bei Nierenversagen, unser Schwerpunktthema in dieser Sprechstunde. Als Experte ist Professor Bernhard Banas bei mir im Studio. Er ist Leiter der Abteilung für Nephrologie am Universitätsklinikum Regensburg. Guten Tag, Herr Professor Banas.
Einen schönen guten Tag.
Herr Banas, wie viele Menschen in Deutschland sind denn aktuell schätzungsweise auf die Dialyse angewiesen?
Ja, leider können wir das wirklich nur schätzen, weil in Deutschland die Zahl der Dialysepatienten nicht veröffentlicht wird. Aber wir gehen von 100.000 Patienten aus, die chronisch dialysepflichtig sind.
Und gibt es da einen Trend oder eine Tendenz, wäre das mehr, weniger?
Weltweit ist es ganz klar, dass es deutlich mehr wird, dass also jedes Jahr ungefähr 2-3% zusätzliche Dialysepatienten zu behandeln sind. In Deutschland ist man sich auch da nicht ganz sicher. Also die Anbieter von Dialysezentren registrieren momentan, dass die Dialysezahlen in etwa stabil sind. Wir erwarten aber, dass in den kommenden Jahren, wenn die Leute älter werden, mehr Dialysepatienten zu behandeln sind.
Und in der Antwort steckt ja schon so ein bisschen drin. Wer ist denn besonders häufig dialysepflichtig?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Gründe, dialysepflichtig zu werden. Das kann losgehen mit angeborenen Nierenerkrankungen. Da werden teilweise schon kleine Kinder dialysepflichtig. Es kann weitergehen mit Erkrankungen, die man im jungen Erwachsenenalter bekommt und man dialysepflichtig wird. Aber ein Großteil der Patienten wird erst im höheren Lebensalter, 50-jährig, 60-jährig, vielleicht sogar erst 70-jährig dialysepflichtig, weil typische Erkrankungen, die über längere Zeit gehen, wie Hypertonie oder Diabetes, die Nieren schädigen.
Das ist also ein Risikofaktor, die obendrauf kommen auf zunehmendes Lebensalter.
Genau.
Wenn wir jetzt auf die Niere mal genauer drauf gucken. Ich habe ja gerade gesagt, die sind das Klärwerk des Körpers. Wie funktioniert das? Wie macht die Niere das?
Naja, die Niere ist aufgebaut ganz feinfühlig. Es laufen viele, viele kleine Gefäße durch die Niere. Und in jeder Niere hat man in etwa bei Geburt 1 Million sogenannte Filtereinheiten oder lateinisch auch Glomeruli genannt. Und in diesen Filtereinheiten wird aus dem Blut Primärurin abgepresst, der dann zusammengesetzt und eingedickt wird, sodass im Endeffekt der Urin entsteht. Aber bei dieser Filtration können aus dem Blut Plasma, Giftstoffe, Salze, Säuren, vieles andere abgenommen werden, die dann mit dem Urin ausgeschieden werden.
Das ist die Filterfunktion der Niere. Welche Funktion haben die noch?
Außerdem, dass also sozusagen der Körper entgiftet und das Blut gereinigt wird, produzieren die Nieren Hormone. Das bekannteste Hormon ist das Erythropoietin, was wichtig ist für die Blutbildung. Aber es werden auch Hormone produziert, die die Blutdruckregulation machen oder Hormone aktiviert, wie das Vitamin D, die für den Knochenstoffwechsel von Wichtigkeit sind.
Das heißt, die Nieren sind ziemlich vielfältige oder vielseitige Organe, trotzdem relativ wenig beachtet und auch unauffällig, solange sie gut funktionieren. Merkt man das denn, wenn vor allem die Filterfunktion der Niere nicht mehr gut ist, wenn das nachlässt?
Ja, das ist der große Nachteil, warum so wenig Leute auch an ihre Nieren denken. Die meisten Nierenerkrankungen, gerade im Früh- oder im mittleren Stadium, machen keine Symptome. Erst im Spätstadium, wenn zum Beispiel nicht mehr genügend Wasser dem Körper entnommen werden kann, bekommt man dicke Beine, also Wassereinlagerungen, sogenannte Ödeme. Oder man bekommt eine fahle Haut, weil die Blutbildung nicht mehr funktioniert. Aber die allermeisten Nierenerkrankungen sind, wir sagen, klinisch stumm, also ohne dass man was bemerken kann.
Und man bemerkt es dann erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist?
Man bemerkt es, wenn es eigentlich zu spät ist. Es gibt ein einziges Alarmzeichen, wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, versuchen die sich zu wehren und die Durchblutung in den Nieren zu steigern. Und dann hat man einen erhöhten Blutdruck. Also das ist eine Wechselbezirkung. Ein hoher Blutdruck kann die Nieren schädigen, aber auch Nieren, die noch gar nicht so groß geschädigt sind, führen oft dazu, dass man einen erhöhten Blutdruck hat. Das wäre mein allererster Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie einen hohen Blutdruck haben, dann bitte unbedingt die Nierenfunktion genau untersuchen lassen.
Und lässt sich das diagnostisch frühzeitig erkennen, dass bei der Niere was nicht mehr funktioniert?
Das lässt sich sehr wohl frühzeitig erkennen, wenn man die richtigen Labor- und Untersuchungen vornimmt. Also man kann Blutwerte bestimmen. Leider ist es so, dass der klassische Blutwert Kreatinin erst dann anzeigt, dass die Niere geschädigt ist, wenn schon ungefähr 50% Nierenfunktion verloren sind. Wir sagen hier Kreatinin blinder Bereich. Aber es gibt einen anderen Blutwert, indem man die Filtrationsfunktion der Niere messen kann, beziehungsweise aus Blutwerten abschätzen kann. Das ist die sogenannte glomeruläre Filtrationsrate, GFR. Und wenn man Blutwerte bekommt vom Hausarzt oder vom allgemeinen Internisten, sollte man mal auf den Laborzettel schauen. Es ist mittlerweile üblich, dass neben dem Kreatinin automatisch dieser GFR-Wert mit angegeben wird. Und dieser GFR-Wert ist nur normal größer 90 und alles unter 90 ist zumindest so, dass man drüber nachdenken sollte. Unter 60 hat man sogar ein Risiko, dass wirklich die Niere schwerer geschädigt ist. Und das Zweite, was wichtig ist, es werden ja bei den wenigsten Routineuntersuchungen im ärztlichen Bereich Urinuntersuchungen gemacht. Aber schon mit einem einfachen Streifentest kann man nachweisen, ob Eiweiß im Urin ist oder nicht. Und Eiweiß im Urin ist immer ein Alarmzeichen.
Warum?
Weil beim Menschen die gesunde Niere normalerweise dafür sorgt, dass kein Eiweiß mit dem Urin ausgeschieden wird. Ich muss da vielleicht ein bisschen genauer sein, also vor allen Dingen nicht das Eiweißalbumin ausgeschieden wird. Und wenn man eben nachschauen will, ob eine Niere eine Schädigung hat, dann kann man Albumin im Urin bestimmen. Das kann man über einen Teststreifen machen, das kann man aber auch quantitativ über eine Urinuntersuchung machen. Und wenn Albumin im Urin nachweisbar ist, dann weiß man genau, an dem Filter ist irgendein Problem. Und das Albumin wird nicht zurückgehalten im Körper, sondern geht mit dem Urin verloren.
Ab wann ist denn der Punkt erreicht, dass man über eine Dialyse nachdenken muss?
Oh, das ist zum Glück erst sehr, sehr spät erreicht. Also wenn ich sagen würde, es muss eine der Hauptfunktionen ausgefallen sein oder kritisch eingeschränkt sein, dass man eine Dialyse machen muss, dann wäre das die richtige Antwort. Und die Hauptfunktionen, da denke ich an Wasserausscheidung. Normalerweise, wenn man überwässert ist, würde man nicht gleich mit einer Dialyse beginnen, sondern würde entwässernde Medikamente geben. Das Zweite ist, wenn man die Säure aus dem Körper nicht mehr richtig los wird, wenn man chronisch übersäuert ist, dann würde man auch versuchen, mit puffernden Medikamenten der Übersäuerung entgegenzuwirken. Reicht es nicht mehr, muss ich mit einer Dialyse beginnen. Das Dritte ist, wenn die Körpersalze nicht mehr gesteuert werden können. Ganz voran ist hier das Körpersalz Kalium zu nennen, weil wenn das Kalium nicht passt, kann es unmittelbar zu Herzrhythmusstörungen oder gar Herzstillstand kommen. Das kann man alles leicht messen von diesen drei Faktoren, die ich gerade gesagt habe. Und das Vierte ist das Schwierige. Das Vierte ist, wenn die Entgiftungsfunktion nicht mehr ausreicht. Und natürlich will man nicht mit einer Dialyse warten, bis ein Patient wirklich vergiftet ist. Da sucht man sich einen Parameter und der Parameter lautet Harnstoff. Der Harnstoff selber ist gar nicht giftig. Also man könnte hohe Harnstoffwerte auch aushalten, aber der Harnstoff zeigt so ein bisschen an, was insgesamt an Giftstoffen im Körper vorhanden ist. Und wenn der Harnstoffwert, der normalerweise kleiner 50 ist, auf 200 oder sogar über 200 ansteigt, dann ist es soweit, dass man Dialysebehandlung besprechen muss.
Und in Deutschland gehen die meisten Patientinnen und Patienten für diese Blutwäsche in eine Klinik oder auch in eine spezialisierte Praxis. Mein Kollege Martin Winkelheide hat in einem Dialysezentrum in Köln-Merheim einen Patienten, Joachim Schlender, den wir vorhin schon mal gehört haben, bei der Dialyse begleitet. Und er hat auch seinen behandelnden Arzt getroffen.
Mein Name ist Felix Hund, ich bin Nephrologe. Wir sind hier im Dialysezentrum vom KFH in Köln-Merheim. Wir haben in unserem Zentrum etwa 36 Behandlungsplätze. In dem kommen Patienten an allen Tagen der Woche und samstags in der Früh- und in der Spätschicht, um sich bei uns behandeln zu lassen. Das heißt, um eine Blutwäsche durchführen zu lassen, also Hämodialyse.
Mein Name ist Joachim Schlender, ich bin 60 Jahre alt und seit 5 Jahren an der Dialyse.
Wir betreuen diese Patienten und auch Patienten, die Heimdialyse machen, die also das gleiche Programm oder ein vergleichbares zu Hause haben.
Nee, ich habe es nicht gemerkt, sondern es war so, dass die Flüssigkeitsansammlung im Körper hochging. Das heißt, mein Gewicht nahm zu. Dann bin ich zum Hausarzt gegangen, der hat mich dann direkt ins Krankenhaus geschickt. Und dort wurde dann das Nierenversagen festgestellt.
Unsere Maschinen, die sehen so ein bisschen aus, wie man sich in den 80er Jahren Roboter vorgestellt hat. Das sind so etwa 1,60 große Kartons, Kisten aufeinander gestapelt sehen die aus.
Viel Plastik.
Viel Plastik.
Seit 5 Jahren werde ich jetzt 3-mal die Woche hier behandelt. Immer 4 1/4 Stunden ungefähr, sodass man einen Gesamtzeitaufwand von 5 Stunden gut rechnen kann.
Man hat dann mehrere Pumpen, die dafür zuständig sind, das Blut aus dem Patienten durch eine Filterkartusche wieder zurück in den Patienten zu transportieren.
Die Filterkartusche ist nicht groß, die ist so 15, 20 cm hoch, 10 cm Durchmesser.
Die hat aber eine enorme Oberfläche, denn in diesem Filter sind gebündelt so Röhren. Und diese Röhrchen, die sind auf Haardicke. Und durch die Röhrchen fließt Blut und die Röhrchen werden umspült von etwas, das wir Dialysat nennen. Und dieses Dialysat, das nimmt durch die Poren, die die Röhrchen haben, die Stoffe, die wir aus dem Körper entfernen wollen, mit. Und das wird dann sozusagen entsorgt.
Ich arbeite noch Vollzeit, ich arbeite aber komplett im Homeoffice. Das ist mein Glück, daher kann ich die Tätigkeit noch ausüben. Wenn man jetzt irgendwo draußen benötigt würde, in einer Bäckerei oder sonst wo, das würde nicht mehr gehen. Das würden Sie zeitlich nicht mehr hinbekommen.
Was geht denn alles noch gut?
Ja, das ist eine Frage der Einstellung. Also wenn man sein Leben organisiert, kann man eigentlich ja letztendlich alles machen. Sie können reisen, Sie können Ihr Privatleben gestalten. Was Sie natürlich nicht mehr können, ist spontan mal irgendwo 3-4 Tage gehen. Da müssen Sie sich dann halt eine Fremddialyse organisieren. Aber prinzipiell ist das jetzt nicht, dass das Leben jetzt vorbei ist. Man muss nur alles organisieren. Man muss sich ein bisschen disziplinieren mit bezüglich des Essens, Trinkens etc. Aber Leben ist trotzdem weiterhin lebenswert. Alles okay.
Was meinen Sie mit Disziplinieren bezüglich Essen, Trinken und so?
Ja, aufgrund der fehlenden Nierenfunktion ist es natürlich so, dass man mit gewissen Giftstoffen ein bisschen aufpassen muss. Also was man isst, dass das nicht zu kaliumreich ist zum Beispiel. Und da man ja auch weniger Restausscheidung hat, ist es natürlich auch so, dass man sich das Trinkverhalten muss man ändern.
Gehen bestimmte Hobbys, die Sie vorher gemacht haben, nicht? Oder sagen Sie, nö, da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert?
Also ich habe früher relativ viel Fußball gespielt. Aber ich bin jetzt 60 Jahre alt, das hätte sich wahrscheinlich so oder so erledigt. Daher muss man natürlich schon die Sportart ein bisschen auf die Einschränkung abstimmen. Aber auch das kriegt man alles geregelt.
Und perspektivisch ist das so, dass Sie sagen, auch im Moment kann ich ganz gut mit der Dialyse leben? Oder sagen Sie, ideal wäre schon eher eine Transplantation?
Nee, also ich habe mich entschieden, mit der Dialyse zu leben. Das muss ja jeder für sich selber in seiner weiteren Lebensplanung entscheiden. Aber ich persönlich komme damit sehr gut klar. Und ich habe mich auch entschieden, keine Transplantation durchführen zu lassen.
Okay. Mhm. Warum nicht? Also, weil mit der Dialyse kann man ja zum Beispiel das Nierenversagen nicht heilen.
Das ist richtig. Aber das Problem ist, man muss halt für sich selber entscheiden, ob man andere Organe im Körper haben möchte oder nicht. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht sofort erledigt und das funktioniert doch nicht immer. Man hat gewisse Risiken. Und ich habe halt mit meiner Familie letztendlich abgestimmt, wie wir vorgehen. Und ich möchte bei der Dialyse bleiben.
Das sagt der Dialysepatient Joachim Schlender. Mein Kollege Martin Winkelheide hat ihn bei der Dialyse begleitet in einem Dialysezentrum in Köln-Merheim. Herr Barners, da steckt er ja jetzt eine Menge drin. 3-mal die Woche, 5 Stunden Zeitaufwand ungefähr. Das ist ja für die Patientin schon ein großer Einschnitt.
Ja, das ist ein großer Einschnitt. Aber man muss das so sehen. Jeder kann sich ausrechnen, die Woche hat 168 Stunden. Und selbst wenn ich dreimal pro Woche, der Patient macht ja jetzt dreimal pro Woche 4 Stunden Dialyse, also nur 12 Stunden, selbst wenn ich dreimal pro Woche 5 Stunden Dialyse machen würde in einem Dialysezentrum, dann sind es 15 Stunden. Und das heißt, das ist nicht mal 10% der Lebenszeit. Das heißt, die Maschine muss in weniger als 10% der Lebenszeit das tun, was gesunde oder einigermaßen funktionierende Nieren 24/7 immer tun würden. Das heißt, das ist die absolute Untergrenze dessen, was physiologisch sinnvoll ist, eine Nierenersatzbehandlung zu machen. Man würde einem Patienten nicht dazu raten, nur zweimal pro Woche oder nur einmal pro Woche Dialyse zu machen, weil damit kann er vielleicht das Überleben eine gewisse Zeit sichern, aber er kann nicht die Funktion ausreichend ersetzen.
Das heißt, die Dialyse ist in diesem Stadium dann auch lebensnotwendig. Überlebensnotwendig.
Wenn die Niere in einen der 4 Punkte, die ich vorher erzählt habe, ausgefallen sind, dann ist die Dialyse eine lebensrettende, eine Nierenersatztherapie. Ohne Dialyse würde man sterben.
Muss das immer im Krankenhaus durchgeführt werden oder in einer Praxis?
Also die meisten Patienten werden zum Glück nicht im Krankenhaus dialysiert, sondern in Dialysezentren, in ambulanten Dialysezentren. Das heißt, die gehen da in ihr Zentrum 3-mal pro Woche, können selber hingehen. Die meisten Patienten werden mit einem Transportdienst dahin gebracht. Und nur wenn ein Patient so krank ist, dass er unter normalen ambulanten Bedingungen nicht mehr dialysiert werden kann, dann macht man eine Krankenhausdialyse, weil man natürlich da zusätzliche Monitoringmöglichkeiten hätte. Oder weil, wenn es einem Patient an der Dialyse ganz schlecht geht, ihn man unmittelbar stationär aufnehmen könnte.
Gibt es auch die Möglichkeit, das zu Hause durchzuführen? Wir haben ja gehört, die Maschinen sehen also ein bisschen aus wie Roboter. Könnte man sowas auch mit nach Hause nehmen, theoretisch?
Könnte man. Das ist die sogenannte Heimdialyse. Es ist aber so, dass die meisten Patienten, die zu Hause Dialyse machen, gar nicht mal eine Heimhämodialyse, also eine Heimblutwäsche machen, sondern eine sogenannte Bauchfelldialyse, was ein anderes Verfahren ist, was wir auch gern besprechen können. Man muss allerdings zahlenmäßig festhalten, in Deutschland machen 95% der Patientinnen und Patienten eine Zentrumsdialyse.
Das heißt, in dem Fall dann auch eine Hämodialyse, das ist das, was wir gerade gehört haben, dass das Blut außerhalb des Körpers in einer Maschine letztlich gereinigt wird. Und die Bauchfelldialyse, wie funktioniert die?
Die Bauchfelldialyse ist auch ein ganz schönes, elegantes Verfahren. Also die Bauchhaut, umgangssprachlich Bauchfell, ist auch eine Membran. Und über diese Membran kann der Körper in den Bauchraum auch harnpflichtige Substanzen abgeben. Und im Prinzip funktioniert es so, dass man in diesen Bauchraum eine Dialyselösung auch eingibt. Das sind 2, 2,5 Liter Flüssigkeit. Und diese Dialyselösung dann 4 oder 5 Mal am Tag wechselt. Oder dass man untertags den Bauchraum leer lässt und in der Nacht dann an ein Gerät angeschlossen wird, was ein bisschen häufiger diese Dialyseflüssigkeit eingibt und wieder ausholt. Und immer wenn eine frische Dialyseflüssigkeit im Bauchfell ist, wo zum Beispiel wenig Kalium drin ist, wo wenig Harnstoff drin ist, dann geht über dieses Bauchfell aus dem Blut, aus dem Gewebswasser, diese Stoffe in diese Bauchflüssigkeit. Es gibt allerdings eine Einschränkung, also das Bauchfell kann nur schlecht große Mengen Wasser dann aufnehmen und abgeben. Das heißt, dieses Verfahren, dieser Bauchfelldialyse oder Peritonealdialyse funktioniert vor allen Dingen gut für Patienten, die noch am Anfang ihrer terminalen Nierenerkrankung sind, ja, also wo die Nieren zwar nicht mehr entgiften oder die Salze rausnehmen, aber noch Flüssigkeit ausscheiden. Und man dann in der Kombination Entgiftung übers Bauchfell und Flüssigkeitsausscheidung doch noch über den Urin eine Dialysetherapie anbieten kann.
Aber was sich für wen eignet, das muss man dann im Einzelfall besprechen.
Das muss man im Einzelfall besprechen.
Worauf müssen Dialysepatientinnen und Patienten denn im Alltag achten? Wir haben das ja gerade auch schon so ein bisschen gehört. Ernährung, Trinkmenge. Ja, was ist da wichtig?
Na, man muss halt überlegen, was die Dialyse ersetzen kann und was auch mit der Dialyse verloren geht. Ich fange jetzt mal mit dem Zweiten an, weil das ganz einfach ist. Bei jeder Dialyse würde man auch wasserlösliche Vitamine verlieren. Das heißt, jeder Dialysepatient muss diese wasserlöslichen Vitamine konsequent auch zusätzlich einnehmen, dass er da nicht depletiert. Das Zweite ist, man kann natürlich auch in so einer 4-stündigen Hämodialysebehandlung oder eben bei einer abnehmenden Restausscheidung mit Peritonealdialyse nur begrenzt Flüssigkeit entziehen. Und darum muss man dem Patienten empfehlen, dass er auf die Trinkmenge achtet. Das macht man auch individuell, aber in etwa sagt man immer, das, was an Restausscheidung vorhanden ist, plus einen halben Liter maximal, plus einen Liter pro Tag ist die Trinkmenge, die erlaubt ist. Und dann, weil die Dialyse ja nur weniger als 10% der Lebenszeit ausmacht, muss man natürlich auch auf die Ernährung achten, weil man ja zwischen den Dialysen dann mit der Ernährung auch Fehler machen kann. Und zum Beispiel kaliumreiche Ernährung kann da sehr kontraproduktiv sein, weil das Kalium ja erst 48 oder gar 72 Stunden später wieder entnommen werden würde. Aber auch das ist so, ganz generell würde ein Dialysepatient nur das machen müssen, was man misst, was sozusagen das Problem ist. Also es ist von Patient zu Patient ein bisschen unterschiedlich, was man ihm empfiehlt, wie er sein Leben dann aufzubauen hat.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben auch schon einen ersten Hörer in der Leitung. Das ist Herr Rick aus Bonn. Er ist Dialysepatient und möchte ja uns seine Erfahrungen schildern. Hallo, Herr Rick.
Ja. Hallo, ich bin seit 2004, also jetzt 20 Jahre an der Dialyse. Ich wusste es vorher schon, ja eigentlich 14 Jahre lang, das sind die erblichen Zystennieren, die mich dahin gebracht haben. Ich hatte das Glück, dass ich keine Begleiterkrankung hatte, also nur die Nierenfunktion ersetzen musste und nicht etwa schlecht eingestellte Diabetes verkraften musste. Dadurch gelangen die ersten Dialysen auch von vornherein ohne Begleiterscheinungen. Nach 6 Jahren kriegte ich im Programm Alt für Alt eine alte Niere, etwas älter als ich. Und die hat leider nicht funktioniert. Heute weiß man auch mehr über gerade die älteren Nieren und hätte wahrscheinlich bei der Ischämiezeit gar nicht mehr transplantiert.
Das heißt, Sie haben da schon eine ganz schöne Reise hinter sich, 20 Jahre. Und das hat Sie ja auch relativ früh, mit 59 ging das los, wenn ich das richtig sehe. Und was sind Ihre Erfahrungen?
Ich würde ein Plädoyer für die längere Dialyse machen. Das, was heute in 4 Stunden erledigt wird, habe ich selber, wenn ich Gastdialyse etwa irgendwo gemacht habe, nur sehr schlecht vertragen. Mit den modernsten Maschinen von Fresenius und Baxter geht es etwas besser, mit 4 Stunden klarzukommen. Aber ich plädiere eigentlich dafür, 5 Stunden. Das habe ich früher in der Tagschicht auch gemacht. Habe dann 2015 in die Nachtschicht gewechselt und mache jetzt 7,5 Stunden Dialyse.
Dann gebe ich das mal weiter an den Herrn Barners. Herr Barners, die Dauer der Dialyse, tagsüber 4 oder 5 Stunden oder über Nacht, inwieweit macht das einen Unterschied für das Wohlbefinden, für das Outcome bei den Patientinnen und Patienten?
Ja, bei uns in der Nephrologie gibt's einen alten Spruch, der heißt, Dialysezeit ist Lebenszeit. Und wenn ich natürlich die Dialysezeit verlängere, dann kann ich die Dialysemaschine weniger aggressiv einstellen und damit den Patienten schonender behandeln. Und idealerweise würde ich natürlich jeden Tag eine Dialyse machen und jeden Tag möglichst lange Dialyse machen. Nur ist das natürlich für die meisten Patientinnen und Patienten mit dem Leben nicht vereinbar. Diese 3x4 Stunden pro Woche Dialyse ist eben die absolute Untergrenze. Das fordert auch die Qualitätssicherung. 3x5 Stunden macht man bei vielen Patienten. Und Nachtdialyse wäre natürlich besser, dann könnte der Patient an der Dialyse schlafen. Dazu muss er allerdings so fit sein, dass man mit eingeschränktem Personal diese Nachtdialyse machen kann. Und wir müssen leider sagen, momentan ist die Situation in Deutschland so, dass die Dialysezentren auch Personalprobleme haben und Nachtdialyseeinheiten, die immer gut funktioniert haben, eher abgebaut werden, um das Personal anders und in kürzeren Zeiten untertags einsetzen zu können.
Das heißt, der Bedarf wäre da, aber der lässt sich aktuell nicht abdecken?
Der Bedarf ist höher als das Angebot.
Dann bedanke ich mich bei Herrn Rick aus Bonn für den Anruf. Und ebenfalls angerufen hat Herr Katzwinkel aus Mecklenburg-Vorpommern. Und er möchte uns von seinem Vater berichten, der auch Dialysepatient war. Hallo, Herr Katzwinkel.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Hallo.
Erstmal vielen Dank, dass ich in die Sendung komme. Also mein Vater ist 70 geworden, war vorher 16,5 Jahre in etwa Dialysepatient, also wirklich auch eine ganze Zeit. Und zweierlei Dinge möchte ich dazu sagen bzw. fragen. Und zwar, er ist in die Dialyse gekommen aufgrund von einer Schrumpfniere. Und jetzt ist meine Frage, da wurde von seiner Seite immer ein bisschen rumgedruckst, sage ich mal. Da ist meine Frage, besteht die Möglichkeit oder habe ich ein erhöhtes Risiko, das auch zu erleiden, beziehungsweise mein Sohn? Das ist meine eine Frage. Und dann noch eine andere Sache, das ist prinzipiell, ich möchte einfach mal darauf hinweisen. Wie gesagt, 16 Jahre lang Dialysepatient. Er hat in diesem Fall sehr langatmige Dialysen gehabt. Ich glaube, 8 Stunden, dreimal die Woche. Dadurch wird auf Dauer, also die ersten 5 Jahre, das so sehr gut vertragen, konnte auch noch ein bisschen durch die Gegend gehen und so weiter und so fort. Aber auf Dauer haben diese, ich sag mal, er hatte 1,5 Meter Medikamente, die er tagtäglich zu sich nehmen musste. Seine Welt wurde halt sehr viel kleiner dadurch. Des Weiteren kommen da Sachen zu, wie die Haut wurde brüchig mit kleinen offenen Stellen, die sich dann bilden. Und dann kommt auch noch so eine Scham. Plus, dass es dann irgendwann noch Probleme gab mit dem Toilettengang. Also, dass die Welt sehr klein wird von Dialysepatienten, dass ob man da mittlerweile irgendwas gegen machen kann oder ähnliches.
Also es ist schon eine Einschränkung. Vielen Dank, Herr Katzwinkel. Dann gebe ich das mal an den Herrn Barners weiter. Als erstes die Schrumpfniere. Was ist das und ja, wird das vererbt? Kann das vererbt werden?
Also meine erste Antwort ist, eine Schrumpfniere allein würde nicht zur Dialysepflichtigkeit führen, wenn eine zweite Niere da ist, die ganz normal arbeitet. Man könnte auch mit einer Niere sehr gut leben. Da muss also mehr dahinter gewesen sein. Die meisten Schrumpfnieren sind erworben. Also das heißt, da stimmt irgendwas mit der Durchblutung von der Niere nicht oder es ist eine chronische Entzündung in der Niere. Aber wenige Schrumpfnieren sind auch angeboren. Und viel mehr Nierenerkrankungen, als man das bisher geglaubt hat, haben auch eine erbliche Komponente. Drum mal pragmatischer, einfacher Rat an Patienten und seinen Sohn wäre, mal schnell checken, wie die Nieren ausschauen und wie die Nieren funktionieren. Das ist in einer ambulanten Untersuchung in einer Viertelstunde getan, einen Nierenultraschall zu machen und man müsste einmal Blut abnehmen, einmal Urin kontrollieren und könnte sagen, beide Nieren arbeiten normal oder es ist irgendwas auffällig.
Also das heißt, das lässt sich so nicht generell sagen, man soll es einfach im Blick behalten. Und der Hinweis, dass eine Dialyse auch ja Einschränkungen bedeutet und Folgen hat im Laufe der Zeit, die nehmen wir hier gerne auf. Vielen Dank an Sie, Herr Katzwinkel.
Vielleicht nur ein Kommentar dazu. Das weiß man, dass eine Dialyse das Leben so beeinträchtigt, dass jeder Patient das Recht hätte, sich zu 100% als schwerbehindert anerkennen zu lassen.
Das heißt, wer Probleme hat und nicht gut zurechtkommt, ja, der kann sich dann auch zurückziehen. Welche Folgeerkrankungen, welche Folgeerscheinungen gibt es denn im Laufe der Zeit, wenn man länger auf Dialyse angewiesen ist?
Ja, das Hauptproblem ist, dass die Entgiftung halt irgendwie nur eben weniger als 10% der Lebenszeit ist und dass man eine vorschnelle Gefäßalterung hat. Also viele Patienten werden natürlich durch vorbestehende Gefäßerkrankungen dialysepflichtig, aber auch wenn man durch eine genetische Erkrankung dialysepflichtig ist, hat man eine beschleunigte Gefäßalterung mit allen verbundenen Komplikationen, Herzerkrankungen, periphere Durchblutungserkrankungen bis hin zu Schlaganfällen.
Und was tut man dann, um das ja zu verhindern, abzufangen? Gibt es da Möglichkeiten?
Naja, im Vorfeld würde man natürlich versuchen, das gar nicht so weit kommen zu lassen, dass man dialysepflichtig wird. Und als Dialysepatient sollte man möglichst gut dialysiert und entgiftet sein. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass man andere Gefäßrisikofaktoren mitbehandelt, also Blutdruck gut einstellen, Cholesterin behandeln, Rauchen aufhören und wenn man Diabetes hat, auch den behandeln.
Wie sieht es denn ansonsten bei der Prävention aus? Wenn man weiß, im Laufe des Lebens lässt die Nierenfunktion nach oder man weiß, man hat schon Einschränkungen. Was sind dann Dinge, die man tun kann, um die Nierenfunktion möglichst lebenslang, möglichst gut zu erhalten?
Also bei jedem Patienten, bei dem man sieht, dass die Nierenfunktion eingeschränkt ist oder nicht der Altersnorm entspricht, sollte man als allererstes genau abklären, was ist diese Ursache. Und die Abklärung ist ganz breit anzulegen von genetischen Erkrankungen über Systemerkrankungen, also Autoimmunerkrankungen aus dem rheumatologischen Kreis, Knochenmarkserkrankungen, Gefäßrisikofaktoren und so weiter und so weiter. Das wäre das Allererste. Viele Erkrankungen kann man mittlerweile spezifisch behandeln. Das hängt natürlich dann von der Diagnose ab, die man gestellt hat. ist man wirklich dabei, dass man sagt, naja, man kann das nicht so richtig festlegen und es ist vielleicht eine hypertensive Schädigung, dann sollte man zumindest weitere Risikofaktoren behandeln. Und es gibt mittlerweile zwei Medikamentenklassen, die man immer prüfen sollte, ob man die einsetzen kann. Da weiß man, die verlangsamen das Fortschreiten der Nierenerkrankung. Das sind Medikamente, die ins Angiotensinsystem eingreifen und Medikamente der Klasse der SGLT2-Inhibitoren, die eigentlich ursprünglich als Zuckermedikamente entwickelt worden waren, aber von denen man jetzt weiß, dass sie Nierenerkrankungen verlangsamen.
Dazu hat uns auch Hermann Klatt aus Sachsen-Anhalt, aus Halle an der Saale, eine E-Mail geschrieben. Er schreibt, es gibt diese neuen Medikamente, die auch verfügbar sind. In der Praxis wird eine Nierenerkrankung aber oft als Schicksal angesehen. Man kann ja eigentlich was dagegen tun. Erleben Sie das auch so?
Ja, das erlebe ich auch so. Und das ist auch ein bisschen so, dass wir einfach allgemein in der Gesellschaft, aber auch in der Medizin Nierenerkrankungen noch nicht als das erkannt haben, wo man mittlerweile viel tun kann. Und mein Rat wäre ganz einfach, mit dem Arzt immer zu besprechen, ob er sich gut genug auskennt, die Nierenerkrankung zu diagnostizieren und zu behandeln und im Zweifel Kontakt aufzunehmen zum Facharzt für Nierenerkrankungen.
Herr Sommer hat uns eine E-Mail zum Thema geschrieben. Er fragt, ob auch genug über Prävention gesprochen wird. Stichworte, die er nennt, Schmerzmittelmissbrauch, aber auch Diabetes, Adipositas, Rauchen. Das sind ja alles Faktoren, die zum Lebensstil gehören. Müsste da mehr getan werden?
Da müsste auf jeden Fall mehr getan werden. Wenn wir uns alle gesünder ernähren würden und Übergewicht vermeiden, dann würden wir viele Diabeteserkrankungen, viele Hypertonieerkrankungen vermeiden können und da alleine schon Nierenerkrankungen im Entstehen zumindest behindern können. Ja.
Das heißt, mehr aufklären, darauf hinweisen, dass Dinge wie Rauchen oder Nikotin in dem Fall auf die Niere auch negative Auswirkungen haben.
Das stimmt. Also gesündere Lebensweise danken ganz besonders auch die Nieren.
Dazu gehört dann sicher auch die Ernährung.
Ja.
Wir haben eine Mail bekommen von Herrn Schmiede aus Nordheim, der fragt, welche Ernährung ist gesund für die Nieren oder unterstützt die Arbeit der Nieren?
Ha, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage, weil es dazu keine gute Datenlage gibt. Wir wissen aus sehr alten Untersuchungen, dass natürlich eine eher eiweißarme Ernährung die Nieren schützen kann oder sagen wir mal das Fortschreiten von Nierenerkrankungen verlangsamen kann. Ob das wirklich stimmt in Zeiten der ganzen neuen Medikamente, müsste man durch Studien erst wieder überprüfen. Auf jeden Fall sollte man keinen extremen Lebenswandel einschlagen und jetzt zum Beispiel also extrem dünn werden oder sich gar vegan ernähren, weil das wissen wir leider auch, dass wenn jetzt jemand sehr schmal ist, eher unterernährt und wird dialysepflichtig, dann hat er weniger Reserven als jemand, der normal ernährt ist und lebt als Dialysepatient sogar kürzer. Einen allgemeinen Rat hier zu geben, ist wirklich nicht einfach, sondern das muss man Patienten individuell festlegen, schauen, was hat man an Befunde und was kann man empfehlen.
Bevor wir weiter Ihre Fragen beantworten, wollen wir darauf schauen, wie Patientinnen und Patienten während der Dialysezeit aktiv etwas dafür tun können, ihren Gesundheitszustand zu halten oder zu verbessern, mit Ausdauer- und Krafttraining, was erstmal überraschend klingt. Darüber möchte ich sprechen mit Professor Martin Halle. Er ist ärztlicher Direktor der Poliklinik für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie an der TUM-Universitätsklinikum, Klinikum rechts der Isar. Und er hat untersucht, wie Dialysepatienten vom Training profitieren können. Guten Tag, Herr Professor Halle.
Ja, hallo Frau Schmude. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Training während der Dialyse, während man also an so ein Gerät angeschlossen ist, das kann man sich erstmal vielleicht schlecht vorstellen. Wie läuft sowas denn konkret ab?
Ja, das ist natürlich was wirklich ganz Neues. Man muss sich ja so vorstellen, während der Dialyse liegen die Patienten dann auf so einer Liege oder so am Bett und ein Arm ausgestreckt und in diesem Arm ist dann ein Schlauch mit einer Nadel und dort wird dann über das System, was dann halt da außerhalb des Körpers ist, praktisch eine künstliche Niere dann in Gang gesetzt und diese Niere die reinigt dann das Blut. Und das ist natürlich so, man ist da immobil. Der Arm ist ja dort an der Seite und man kann als Patient eigentlich gar nicht an Sport denken. Aber man muss sagen, es geht doch. Denn man kann dann schon mit dem ruhigen Arm dann halt durchaus so ein Fahrradergometer, muss ich das so vorstellen, wie so ein kleines Fahrrad, was dann auf das Bett zukommt und da kann man treten, aber genauso gut so leichte Kraftübungen machen, kleine Gewichte in den anderen Arm oder auch die hinsichtlich der Beine und auch des Rumpfs dort Kraftübungen machen. Also das funktioniert schon, ist natürlich was ganz Neues.
Das ist ja für viele Patienten vielleicht erstmal eine komische Vorstellung, aber die Zeit, die sie da haben, die kann man ja dann auch nutzen. Welche Vorteile hat das denn, wenn man die Zeit ja so aktiv verbringt?
Man muss sich vorstellen, diese sind Patienten, die über viele Jahre durchaus durch ihre zuvorigen Erkrankungen, die dann auch zum Ausfall der Niere führen und dann mit der Niere selber, wenn sie an der Dialyse sind, die sind inaktiv, die sind immobil und verlieren tagtäglich an Belastbarkeit, Muskulatur und auch eher die Möglichkeit, dass sie eben da ganz normal sich im Alltag bewegen. So. Und da ist es jetzt so, dass dieses Training dem entgegenwirkt. Und diese Patienten sind 3-4 Stunden, dreimal die Woche liegen die in diesen Dialysesesseln. Und da ist natürlich diese Zeit wirklich super nutzbar, indem man dann während dieser Zeit dieses Training durchführt und diesem Abbau der Muskulatur und der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit dann entgegenwirkt.
Lässt sich das denn irgendwie messen, der Effekt?
Ja, das ist so. Wir haben dazu eine der größten Studien überhaupt auch in der Nephrologie, also in dem Bereich der Nierenheilkunde gemacht, indem man eben sagt, die eine Gruppe trainiert und die andere wird einfach so behandelt, wie wir das derzeit kennen. Und da haben wir 1000 Patienten eingeschlossen und die haben ein Jahr die eine Gruppe trainiert und die andere nicht. Und wir sehen, dass diese doch sehr gebrechlichen Patienten hinsichtlich ihrer Koordination, ihrer Kraft, ihrer Belastbarkeit viel, viel besser werden. Und denen macht es wahnsinnig viel Spaß. Da kommt noch so eine psychologische Komponente dazu. Und von der ökonomischen Seite aus, ich sagte, die sind kranke Patienten. So 5-mal im Jahr müssen die ins Krankenhaus und 5 Tage im Durchschnitt sind sie im Krankenhaus und werden mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert. Und das kann man auf die Hälfte reduzieren, also deutlich verbessern für die Patienten.
Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist noch was ganz Neues. Das heißt, das wird bisher vermutlich nicht breitflächig angeboten in den Dialysezentren.
Das ist so. Da gibt es nur einzelne Zentren, die das machen. Angestoßen ist dieses Projekt, was wir da auch haben, durchaus schon auch von der Bundesregierung unterstützt, auch mit Fördergeldern. Und man möchte gerne schon sehen, ob das funktioniert. Wir haben gezeigt, ja, es funktioniert. Jetzt sind die Krankenkassen dran. Die müssen sagen, ja, wir finanzieren das Training während der Dialyse für unsere Patienten, denn man kann ja damit auch Krankheiten verhindern und auch Verbesserung dieser Patienten im Alltag erreichen. Also ich erinnere mich nur an einen Patienten, der sagt, ja, vor einem halben Jahr konnte ich 50 Meter gehen und jetzt kann ich schon 500 Meter gehen. Und das ist natürlich Mobilität im Alltag, sich selber wieder versorgen, spielt bei diesen Patienten eine ganz herausragende Rolle.
Gezieltes Training während der Dialyse verbessert ja die Wirkung und macht Patientinnen und Patienten belastbarer. Darüber habe ich mit Professor Martin Halle gesprochen. Er ist ärztlicher Direktor der Poliklinik für präventive Sportmedizin und Sportkardiologie an der TUM-Universitätsklinik Klinikum rechts der Isar. Vielen Dank an Sie, Herr Halle.
Ja, gerne, Frau Spude.
Herr Barners, gibt es das bei Ihnen im Dialysezentrum auch, dass die Patientinnen und Patienten da kurbeln und strampeln?
Ja, bei uns im Uniklinikum Regensburg gibt's auch ein sogenanntes Bettfahrrad. Also so ganz neu ist es nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass jetzt der wissenschaftliche Beweis geführt ist. Weil wo Herr Halle absolut recht hat, man müsste das flächendeckend allen Patienten anbieten können. Und da braucht's natürlich ein bisschen eine Finanzierung. Und es ist schon so, Deutschland war ja mal führend auf dem Gebiet der Dialysetechnik, hat vieles mitentwickelt. Und wir haben uns die letzten Jahre leider zu einer Low-Budget-Dialysesituation entwickeln müssen. Und da fallen gerade so Add-on-Therapien in vielen Dialysezentren dann weg.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Forbich aus Breisach. Hallo, Herr Forbich.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben nur noch eine Niere, wenn ich das richtig lese.
Ja, das ist richtig. Soll ich meine Geschichte erzählen?
Gerne, ja.
Okay, ich habe von Natur aus eine Niere rechts. Das wurde mit ein paar 30 Jahren bemerkt. Bin ich natürlich furchtbar erschrocken. Ich bin jetzt 68, bin gut über die Runden gekommen. Ich habe mit dem Blutdruck etwas Probleme, also so grenzwertig. Da habe ich Medikamente, Amlodipin. Also
um den Blutdruck zu
Ja, allerdings mit einer recht niedrigen Dosis. So, und mich plagt jetzt natürlich trotzdem, obwohl die Ärzte mir gesagt haben, da die etwas größer ausgebildet ist, die eine, dass das eigentlich kein größeres Problem sei. So. Dennoch plagt mich gelegentlich die Sorge und ich frage mich jetzt, was ich hinsichtlich Ernährung, Lebenswandel. Also ich treibe zum Beispiel sehr gerne sehr intensiven Radsport mit Rennrad und Mountainbike. Und vom Kaiserstuhl kommt, trinke ich auch mal gerne einen Rotwein. Und meine Frage konkret lautet nun, soll ich den GFR-Wert, Harnstoffwert und Eiweiß im Urin regelmäßig checken lassen, wie das am Anfang der Sendung empfohlen wurde? Zweite Frage, auf was sollte ich bei der Ernährung gegebenenfalls verzichten? Also Thema Alkohol. Dritte Frage, ist extremer Ausdauersport, so wie ich ihn betreibe, eventuell eher kontraproduktiv? Und ja, wenn Sie weitere Tipps haben, bin ich gerne sehr, sehr dankbar dafür.
Herr Fabrik, dann gebe ich das mal an den Herrn Barners weiter. Nacheinander, sollte er mit einer Niere regelmäßig kontrollieren lassen, wie gut die noch funktioniert?
Naja, wenn er mit einer Niere im Leben unterwegs ist, dann sollte man ja schon regelmäßig Kontrollen gemacht haben. Und dann müsste man sehen, ob es zu einer vermehrten Abnahme der Nierenfunktion kommt oder nicht. Konkret ja, ich würde Kontrollen empfehlen. Wenn man aber sieht, mit der einen Niere sind die Werte gut und stabil, dann muss man auch keine besondere Angst haben. Weil wenn man mit nur einer Niere auf die Welt kommt, dann übernimmt die zweite Niere in der Regel diese Funktion weitgehend mit und wird ein bisschen größer, als das normal der Fall ist. Und es steht und fällt damit, ob man Hinweise hat für eine aktive Nierenerkrankung oder nicht. Aber man kann auch mit einer Niere wirklich ein Leben lang gut leben, wenn nichts Besonderes ist.
Das heißt, Lebensstiländerungen wären da jetzt aus Ihrer Sicht nicht nötig?
Also wenn ich eine Niere hätte, die völlig normal arbeitet, dann muss ich natürlich mich genauso gesund ernähren wie jeder, der mit zwei Nieren sich ernähren will, dass er gesund bleibt. Aber dann ist da keine spezifische Behandlung nötig. Und zum Thema Alkohol, weil das ja explizite Frage war, Alkohol schadet der Niere eigentlich nicht, aber wir wollen natürlich als Ärzte da nie einen Freibrief geben. Alkohol ist lebertoxisch und man hat erst jetzt wieder herausgefunden, dass auch geringe Mengen schon leberschädlich sein können. Also natürlich da auch bitte vorsichtig und in Maßen.
Dann vielen Dank an Sie, Herr Vorbrich. Frau Scheen aus München hat uns angerufen und sie möchte Erfahrung mit der Heimdialyse teilen. Guten Tag, Frau Scheen.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich hatte 2 Jahre lang mit meinem Mann eine sogenannte Heimdialyse gemacht. Da wird ein Schläuchlein in den Magen also eingeführt. Und man hat nur so einen Galgen, wo dann die Flüssigkeit hängt, so ein Beutel. Und die alte Flüssigkeit wird entsorgt und die neue Flüssigkeit kommt hinein.
Und das hat für Sie gut funktioniert zu Hause?
Für meinen Mann, der starker Diabetiker, aber gut eingestellt war. Das hat 2 Jahre lang hervorragend funktioniert. Also wir konnten zu Hause bleiben. Es muss nur eine Person mithelfen, die das alles bewerkstelligt, also unter hygienischen Verhältnissen mit Mundschutz und einmal Handschuhe. Aber das hat wunderbar funktioniert. 4-mal am Tag wird diese alte Flüssigkeit, also praktisch der Urinersatz, wird ausgeschieden und die neue Flüssigkeit kommt hinein in dieses Schläuchlein.
Ja, das hat für Sie gut funktioniert. Vielen Dank, Frau Scheen, für Ihre Erfahrung. Herr Barners, wir haben zum Thema Bauchfelldialyse, wie Frau Scheen das ja gerade geschildert hat, auch noch eine Frage bekommen von Frau Füllenbach. Sie schreibt, sie hatte in der ersten Zeit eine Bauchfelldialyse. Und das ja hat für sie besser funktioniert, weil sie nach der klassischen, nach der Blutwäsche total erschöpft war, wie nach harter körperlicher Arbeit. An den Tagen dazwischen konnte sie normal leben. Dann hat sie eine Nierentransplantation bekommen und sagt, das ja, hat ihr sehr geholfen. Ist das typisch? Wie anstrengend ist das auch für den Körper? Man denkt ja, der tut nichts, aber ja.
Nö, vielen Dank, dass wir das Thema nochmal aufgreifen können. Bauchfelldialyse, solange die Nieren noch so gut sind, dass die eine Restausscheidung haben, ist für viele Patienten ein hervorragendes Verfahren. Und es ist eigentlich sehr schade, dass wir das in Deutschland so wenig durchführen. Und die Kombination aus Bauchfelldialyse und Heimdialyse ist das, was in anderen Ländern sehr häufig gemacht wird und in Deutschland viel zu wenig gemacht wird. Und insgesamt wird sich die Technik weiterentwickeln. Es wird Geräte geben, sowohl für Bauchfell als auch für Hämodialyse, die einfacher zu bedienen sind, weniger Platz brauchen. Also es ist zu hoffen, dass schon in naher Zukunft mehr Patienten Heimdialyse machen können. Die normale Hämodialyse kann anstrengend sein. Und ja, die Transplantation kann das dann verbessern.
Herr Blanke aus Bonn hat uns eine E-Mail geschrieben. Er beschreibt, dass er Nierenzysten hat. Welche Rolle können die denn spielen?
Oh, Nierenzysten ist ein ganz, ganz weites Thema. Und bisschen umgangssprachlich würde ich es immer so erklären, mit Nierenzysten hält es sich wie mit Leberflecken an der Haut. Also je älter man im Leben wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass man auch mal eine oder mehrere Nierenzysten entwickelt. Und wie bei einem Leberfleck auf der Haut muss man das kontrollieren und schauen, wie sich die Nierenzysten entwickeln. Nierenzysten können auch mal entarten und zum Nierentumor heranwachsen. Getrennt von diesen Nierenzysten gibt es auch die Erkrankung der Zystennieren. Hier hat man genetisch eine Zystenanlage und hat meistens schon im Alter von 20 Jahren drei oder mehr Zysten. Das sind Patienten, die muss man relativ genau beobachten und verfolgen, weil die ein hohes Risiko haben, dass die Zystennieren irgendwann zur Dialysepflichtigkeit führen.
Und da ist es dann eine Abwägungssache, wann man handelt?
Nö, für Zystennierenpatienten gilt es wie für alle Nierenkranken. Man würde dann eine Dialyse machen, wenn die Nierenfunktion so schlecht wird, dass zum Leben nicht mehr vertretbar ausreicht.
Herr Seifert aus Celle hat uns eine E-Mail geschrieben und er fragt, inwiefern bei Sportlern die Einnahme von Eiweißpulver schädlich sein kann. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, die Niere filtert auch Eiweiße. Mhm.
Also alles Eiweiß, was der Körper aufnimmt, wird normalerweise verstoffwechselt und nur zu einem ganz geringen Teil oder eben auch gar nicht ausgeschieden. Aber es wird immer eine gewisse Menge Eiweiß filtriert und rückresorbiert. Und je eiweißreicher man sich ernährt, umso mehr kann das die Niere belasten. Das gilt auch nicht für jeden Patienten, aber jeder Nephrologe, jede Nephrologin kennt Patienten, die Kraftsport betrieben hatten und viel Eiweiß zu sich genommen hatten und niereninsuffizient geworden sind. Ob das dann die alleinige Ursache war und andere Sachen wie Schmerzmittel oder Anabolika noch zusätzliche Rolle gespielt haben, kann man oft nicht auseinanderhalten, aber eine übermäßige eiweißreiche Ernährung ist den Nieren nicht zuträglich.
Wir haben vorhin das Thema nur gekratzt bisher, Transplantation, wenn die Dialyse letztlich nicht mehr ausreicht. Und wir haben dazu einen Hörer in der Leitung, Herr Ziegler aus Stuttgart. Hallo, Herr Ziegler.
Guten Tag, ja. Meine Frage ist konkret, ich gebe mir um Spendernieren. Ich bin da sehr berührt, weil ich einen Kollegen hatte, der Dialysepatient war und dann Spenderniere bekam. Und ich fand es sehr wichtig. Und man muss dazu sagen, ich habe eine Nadelphobie. Also für mich ist die Dialyse viel unangenehmer. Wäre es, stelle mir schrecklich vor. Und deshalb habe ich da so ein Mitgefühl und würde gerne wissen, ob eigentlich genügend Spendernieren da sind oder ob eigentlich da das wichtig wäre, für mir Spendernieren mehr Transplantationsmöglichkeiten zu schaffen. Also ob genügend Spender existieren oder ob hier speziell bei der Niere eigentlich genügend da sind. Das würde mich persönlich interessieren.
Vielen Dank. Herr Banners, wir haben am Anfang der Sendung gesagt, 100.000 grob geschätzt, die Dialysepatientin in Deutschland. Wie häufig kommt es denn zu einer Transplantation?
Ja, leider viel zu selten. Also wir führen in Deutschland ungefähr 23 Nierentransplantationen pro Millionen Einwohner pro Jahr durch. Und das ist 50% oder sogar weniger als 50% im Vergleich zu dem, was unsere Nachbarländern durchführt. Und darum haben wir auch im Verhältnis zu den Dialysepatienten viel zu wenig lebende Nierentransplantierte. Zu diesen 100.000 kommen ungefähr 20.000 lebende Nierentransplantierte in Deutschland. Und wenn man in andere Länder schaut, dann sind oft genauso viele Patienten Nieren transplantiert, wie Dialysepatienten sind, oder die Dialysepatienten sind bloß in einer geringen Mehrzahl. Also wir transplantieren viel zu wenig und der alleinige Grund ist, dass wir nicht ausreichend Spenderorgane haben. Wir haben sowohl deutlich zu wenig postmortale Spenderorgane und wir sind auch sehr restriktiv und im Vergleich auch unterdurchschnittlich, was Lebendnierentransplantationen angeht.
Vielen Dank, Herr Ziegler, für Ihren Anruf zum Thema Transplantation. Wir haben das am Anfang der Sendung ja auch gehört in dem Erfahrungsbericht, dass da ein Dialysepatient sagt, er entscheidet sich für die Dialyse und er sieht die Transplantation eigentlich als die schlechtere Option. Sehen Sie das auch so? Ist das medizinisch ja eine ähnliche Einschätzung?
Wenn jemand für sich entscheidet, Dialysepatient zu sein und zu bleiben, dann ist das für mich immer okay. Und in der Situation, in der wir stecken, ist es vielleicht sogar realistisch, dass man Dialysepatient bleibt. Medizinisch-wissenschaftlich müsste man jedem Patienten den Rat geben, zumindest die Transplantationsoption prüfen zu lassen. Und auch da ist es ganz einfach erklärt, es ist nicht nur die Lebensqualität, die für die meisten Nierentransplantierten besser ist als für die Dialysepatienten, sondern es ist die Lebensdauer. Transplantierte Patienten leben signifikant länger als Dialysepatienten im Durchschnitt.
Aber man muss auf eine Transplantation ja zum Teil auch sehr lange warten dann.
Man muss in Deutschland extrem lange warten. Das gibt es in keinem der westlichen Länder, dass man im Normalverfahren zwischen 18 und 64 Jahre jetzt im Durchschnitt schon 10 Jahre wartet. Das ist ein bisschen unterschiedlich noch nach Blutgruppe. Das heißt, wenn man Blutgruppe 0 hat, wo es besonders viele Leute gibt, die warten und besonders wenig Spender gibt, dann muss man sogar 12, 13 oder 14 Jahre im Durchschnitt warten.
Und kann man so lang mit einer Dialyse aber gut leben, oder?
Ja, das muss man natürlich versuchen, dass man mit einer Dialyse so lang gut lebt. Rein statistisch ist es so, dass jemand, der 50 oder älter ist an der Dialyse, weniger Lebenszeit hat an der Dialyse, als wir mittlerweile mittlere Wartezeit zur Transplantation haben, was eine Katastrophe ist und was international keiner versteht.
Wir haben eine Hörerin aus Thüringen in der Leitung. Sie hat gestern die Diagnose bekommen, ein großer Nierenstein. Hallo, Sie wollen Ihre Frage stellen.
Ja, hallo, Grüße aus Thüringen.
Hallo.
Wie gesagt, ich habe gestern bei meinem Urologen die Diagnose bekommen, Nierenstein, ein großer Nierenstein, weil ich dort in Behandlung bin wegen einer Zyste, die mir eigentlich keine Probleme machte und auch der Nierenstein bislang noch nicht. Jetzt war ich so erschrocken, sodass ich meinen Arzt gar nicht weiter gefragt habe, bin einfach mit der Diagnose davongegangen. Was kann ich denn selber jetzt tun, damit das, ernährungsmäßig oder bewegungsmäßig oder wie muss ich mich da einschränken? Ich hätte gerne mal ein paar Anregungen.
Herr Barners, Sie können hier natürlich keine Ferndiagnose stellen, aber vielleicht können Sie uns ein bisschen beruhigen.
Also auch da, man müsste als allererst sich überlegen, was ist denn das für ein Nierenstein? Und es gibt Harnsäuresteine, es gibt Calciumoxalat, Calciumphosphatsteine. Ein bisschen kann man das schon unterscheiden, wenn man mal ein Röntgenbild macht, weil zum Beispiel calciumhaltige Steine wird man im Röntgenbild sehen, reine Harnsäuresteine nicht. Man könnte den Urin anschauen und schauen, sind da Kristalle drin, dann könnte man das auch ein bisschen einordnen. Und je nach Stein, was man vermutet, könnte man schon was tun. Wenn man an einen Harnsäurestein denkt, dann muss man natürlich sich harnsäurearm ernähren. Wenn man an einen calciumhaltigen Stein denkt, dann muss man überlegen, stimmt irgendwas mit der Phosphat- oder Oxalatzufuhr nicht, dann könnte entsprechend die Ernährung umstellen. Und ein genereller Rat für alle Leute mit Nierensteine ist dann doch die Trinkmenge zu erhöhen, weil Kristalle dann ausfallen, wenn der Urin sehr konzentriert ist. Der Normalmensch muss ja nicht besonders viel trinken, um die Nieren zu schützen. Also 1,5 Liter Trinkmenge pro Tag reichen für einen Normalmensch in Normalsituationen total aus. Wenn man natürlich jetzt viel Sport treibt oder wenn es heiß ist, muss man mehr trinken. Aber da wird es nichts nützen, 3 Liter zu trinken, um nierengesund zu bleiben. Aber jemand, der Nierensteine hat, der kann sozusagen Komplikationen verhindern oder weitere Steinbildung verhindern, indem er die Trinkmenge zum Beispiel auf 3 Liter erhöht, wenn das Herz das verkraftet. Auch das muss man immer einzeln mit dem Patienten abstimmen, was dafür und dagegen spricht, solche Behandlungsversuche zu machen.
Dann für Sie alles Gute und einen schönen Tag noch nach Thüringen. Christiane Borgwardt hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet, dass ihr Sohn, als er 4 Monate alt war, eine Herz-OP hatte. Als Folgen sind die Nieren ausgefallen. Es gab eine kurze Bauchfelldialyse. Das hat sich dann aber wieder stabilisiert. Sie fragt, ob aufgrund dieser Vorgeschichte jetzt ein Risiko besteht für eine spätere Niereninsuffizienz, also einen Funktionsverlust der Nieren.
Ja, also ein sogenanntes akutes Nierenversagen, wenn man zum Beispiel durch Medikamente oder durch einen Blutdruckabfall, durch einen Volumenschock ein Nierenversagen hatte. Und selbst wenn sich die Nieren dann wieder stabilisieren, ist immer ein Risikofaktor, dass die Nieren später leichter in eine chronische Niereninsuffizienz, also chronische Nierenschwäche gehen können. Darum wird man gerade, wenn es in so jungen Lebensalter gewesen ist, empfehlen, schon regelmäßig die Nierenfunktion zu prüfen.
Frau Nittbauer aus Stuttgart fragt, wie es mit der Einnahme von Schmerzmitteln aussieht. Sie hat ein künstliches Kniegelenk und nimmt Diclofenac. Ihr Nephrologe sagt, das kann zu Nierenschädigungen führen. Das wird ja selten erwähnt, schreibt sie.
Also ich glaube, das hat sich schon gut durchgesetzt. Man hatte früher noch viel schlimmere Schmerzmittel, wo ganz häufig Nierenversagen aufgetreten ist. Aber diese Schmerzmittel wie Diclofenac, Ibuprofen gehören zur Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika. Und was man weiß, wenn man die nicht nur einmal, sondern über einen gewissen Zeitraum einnimmt, dann fahren die innere Nierendurchblutung auf ein Minimum. Das heißt, die Niere schneidet sich chronisch ein bisschen selber von der Blutversorgung ab und das kann zu einer Nierenschwäche, zu einer Niereninsuffizienz führen. Deshalb immer der Rat, gerade wenn man schon eine Nierenfunktionsschwäche hat, diese Medikamente klar zu besprechen und zu vermeiden, wo immer möglich.
Vielleicht ganz kurz noch was Positives. Gibt es auch Fälle, wo die Nierenfunktion sich verbessert?
Also beim akuten Nierenversagen, wenn man jetzt zum Beispiel einen Verkehrsunfall hatte, einen Blutverlust hatte, einen Blutdruckabfall, da kann die Nierenfunktion auch leiden und beim akuten Nierenversagen kann sich die Niere danach wieder stabilisieren. Ansonsten muss ich Ihnen leider die Hoffnung ein bisschen nehmen, wenn diese Filtereinheiten und die nachhängigen Kanäle mal kaputt sind, sind die kaputt.
Also lieber vorher ein bisschen drauf achten, ja, und regelmäßig kontrollieren lassen, um eine Dialyse möglichst zu vermeiden. Dialyse war auch das Schwerpunktthema in dieser Sprechstunde. Unser Experte im Studio war Professor Bernhard Barners. Er ist Leiter der Abteilung für Nephrologie an der Uniklinik Regensburg. Vielen Dank an Sie, Herr Barners, und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich an der Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald. Bye.